Hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Podcast Zwischen den Welten mit mir, Christina Eberitsch, und wieder der lieben Silja an meiner Seite. Hier in dem Podcast sprechen wir wieder über die Verbindung zwischen Kopf und Herz, Verstand und Gefühl. Und heute, ihr merkt es gerade, ich habe schon gestockt, weil wir heute ein krasses Thema wirklich dabei haben, nämlich wann Paarberatung auch an seine Grenzen kommt. Was heißt das denn überhaupt, an die Grenzen kommen? Was kann Paarberatung bezwecken? Und was haben psychische Erkrankungen, körperliche Erkrankungen oder auch Neurodivergenz damit zu tun, wenn es nicht zum optimalen Ergebnis führt? Ja, aber erstmal, hi, Silja, schön, dass du wieder da bist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Thema heute.
Ja, hallo, das Thema ist auf jeden Fall super spannend. Ich bin auch, du hast da wahrscheinlich viel zu berichten aus deinem Praxisalltag und genau, dann
Ja,
erzähl mal, wie kamst du auf
genau.
das Thema?
Ja, ich starte mal damit, weil ich gerade tatsächlich mehrere Paare begleite, bei denen tatsächlich psychische als auch körperliche Erkrankungen ein Thema spielen, eine Rolle spielen. Und wenn wir über Paarberatung sprechen, dann sprechen wir natürlich darüber, jeder Partner gibt 50% in so eine Paarbeziehung rein. Und in der Paarberatung liegt ja nicht jeder Mensch einzeln auf der Therapie-Couch, sondern die Beziehung liegt da. Und wir gucken, wer kann was da reingeben? Wer kann welchen Anteil zum Gelingen dieser Beziehung leisten? Und immer wieder kommen Paare dann an Grenzen. Und das ist ein wirklich, wirklich spannender Punkt. Weshalb kommen Paare da an ihre Grenzen? Vielleicht kann ein Partner, eine Partnerin gerade nicht 50% reingeben, sondern 20%, weil zum Beispiel eine körperliche Erkrankung vorliegt. Und dann gilt es immer zu gucken, wie gehen wir damit um? Und ich sehe immer wieder Paare, tja, tatsächlich daran zerbrechen, scheitern, weil der Standard, den man sich als Paar so aufgebaut hat, quasi diese 100%, der muss unbedingt gehalten werden. Und wenn dann aber einer gerade nur 20% kann, dann wird es echt auf Dauer richtig, richtig anstrengend. Und in meiner Welt macht das total Sinn, weil ich natürlich drin hänge. Aber Silja, kannst du mir überhaupt folgen, was ich da gerade sage? Hast du da eigene Erfahrungen mit? Oder aus deinem Umfeld? Kennst du sowas?
Es klingt auf jeden Fall sehr kompliziert, weil ich mir gerade die Frage gestellt habe, wie ist das denn? Muss das immer 50-50 für eine Beziehung sein, damit sie funktioniert? Oder wäre, wenn einer 20 geben kann und der andere 80, um nachher auf die 100 für die Beziehung zu kommen und beide damit zufrieden sind, nicht auch eine Möglichkeit? Das war gerade die große Frage, die ich mir gestellt habe, dass man das ja auch gemeinsam definieren kann, dass es nicht sein muss, dass beide gleich viel geben in dem Moment, gerade wenn jetzt irgendwie eine kurzfristige Erkrankung drin ist oder auch über Jahre. Also ich habe in einem Bekanntenkreis auch eine Beziehung, wo er Depressionen hat und dann in eine Klinik musste und ähnliches. Und in der Zeit gibt natürlich der andere Partner wesentlich mehr. Ja? Und es war für beide aber in Ordnung, weil klar war, okay, er ist gerade dabei, damit es später wieder auf 50-50 kommen kann, muss er jetzt gerade erstmal für sich mehr Energie investieren und sie halt für die Beziehung. So, ja, das die Frage habe ich mir eben erstmal gestellt.
Ja, also definitiv, das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Derjenige, der da die Depression hat, der hat was für sich getan. Der ist in Behandlung gegangen, in Therapie gegangen, um eben wieder auf ein Maß zu kommen, dass er sagt, ja, ich kann auch 50% in die Beziehung geben. Und, oder seien es 40%. Ja, langfristig glaube ich, dass es wichtig ist, dass man etwa auf 50-50 kommt, weil sonst immer einer zurücksteckt und sich vielleicht mehr verbiegt, als das sein muss. Und wie man das miteinander abspricht, ist ja egal. Ich habe gerade so an diesen Fall gedacht, vielleicht sitzt ein Partner im Rollstuhl. Das wird niemals so sein, dass er mit den Kindern Fußball spielen geht. Okay. Das heißt aber trotzdem nicht, dass er 50% in die Beziehung geben kann. Das tut er auf andere Art und Weise. Vielleicht macht er dann mehr die mentale Arbeit, Übernimmt das abendliche Lesen, bringt sich anderweitig ein. Das hat definitiv ganz viel mit Absprache zu tun. Wer tut was gerne? Wer kann was leisten? Wichtig ist aber der Punkt, dass beide Partner sich bewusst sind, ich sorge für mich selbst, ich kümmere mich so um mich, dass ich auch wirklich hier in diese Beziehung das Bestmögliche reingeben kann. Und was ich damit meine, ist, dass ich immer wieder Paare begleite, wo auch das Thema begleitende Psychotherapie aufkommt und oder Traumatherapie oder Besuch bei Ärzten. Da fällt mir gerade ein, es sind nicht nur zwei Paare, ich muss aufstocken auf vier, wo das einfach wirklich ein Thema ist. Und wenn ein Partner sagt, nein, ich gehe nicht zum Arzt, ich vertraue dir nicht, ich will das nicht, ich fühle das für mich nicht, hat das Auswirkungen auf die Beziehung? Ne? Das ist okay. Also ich kann diesen Wunsch, wenn jemand sagt, nein, ich gehe nicht zum Arzt und nein, ich lasse nicht gucken, ob ich eine Depression habe oder ich lasse nicht gucken, ob ich ADHS habe und Medikamente nehme ich auch nicht, dann ist das total legitim. Dann ist das der vollkommen freie Wille. Natürlich, bitte tut das genau so. Dann hat das aber sicherlich zur Konsequenz, dass der andere Partner auf Dauer sagt, ich kann es nicht auf Dauer ausgleichen. Ich kann nicht auf Dauer 80% tragen, ohne dass ich das Gefühl habe, du tust hier auch was. Das ist
Ja.
das Wichtige. Die Partner brauchen beide das Gefühl, jeder engagiert sich hier wirklich so gut er kann.
Ich glaube, da kommt bei vielen dann aber auch die Frage auf, wahrscheinlich ist das auch ein Thema dann in deiner Therapie, ob die oder Beratung, du machst ja Beratung, ob die Person wirklich bewusst hat, dass es die Beziehung belastet oder ob sie denkt, ach, das ist ja was, was ich nur für mich habe sozusagen und was da aber dann rauskommt. Also, dass zum Beispiel eine Depression, die man gerade hat und nicht behandelt, ja auch eine Beziehung und auch das gesamte Umfeld belastet. Das habe ich manchmal das Gefühl, dass das gerade bei sowas wie Depressionen und wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie so ADS hat und es nicht quasi weiß oder nicht sich drum kümmert sozusagen, dass das durchaus auch die gesamte Umwelt belasten kann und damit halt schon viel mehr von der Beziehung fordert.
Du meinst, dass das Bewusstsein dafür gar nicht ist, welche Auswirkungen das hat? Ja, auf
Genau,
jeden
genau.
Fall. Das erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen dann zwar sagen, ja, okay, ich habe schon die Idee davon, dass ich da Unterstützung brauche. Ich habe vielleicht die Idee, dass ich ADHS haben könnte. Ich habe die Idee, dass Trauma bei mir eine Rolle spielen könnte. Und wir reden bei Trauma ja nicht nur von diesen ganz schrecklichen Sachen. Viele von uns tragen ein Bindungstrauma in sich. Wenn also die Bindung zu den Eltern schwierig war, kann das langfristig Probleme machen. Ich versuche dann in der Beratung schon darüber aufzuklären, was das bedeutet. Also, wenn ich beispielsweise ein Bindungstrauma in welcher Ausprägung auch immer habe, dann wirkt sich das auf Beziehungen aus, weil ich unbewusst vielleicht viel mehr von meinem Partner dann fordere und sage, kümmere dich um mich, heile mich, gleich das aus, fang mich emotional auf, hab Ideen für mich, was ich tun kann. Und dann lade ich meinem Partner dadurch viel mehr Verantwortung auf, als er tragen kann. Also, wenn ich ein Bindungstrauma habe und ich mich selber in mir nicht wirklich sicher fühle oder immer wieder Verlustängste habe, Angst habe, nicht geliebt zu sein und meinem Partner die Aufgabe übertrage, lieb mich so dolle, dass ich es auch wirklich, wirklich mitbekomme, dann ist das oft für Partner in der Form nicht leistbar. Und ich kann das nachvollziehen. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Natürlich darf man sich von seinem Partner wünschen, hey, zeig mir doch bitte, dass du mich liebst. Und ich würde das total gut verstehen, wenn du mir immer mal Blumen kaufst oder wenn du mich auf ein Dinner einlädst, dann würde ich das fühlen. Das ist das eine. Es ist aber ein anderer Punkt, wenn es überlebensnotwendig ist. Wenn du mir keine Blumen schenkst, dann werde ich das überhaupt nicht wissen und dann gerate ich in Panik und so dollen Stress, dass ich in regelmäßigen Abständen ausraste.
Ja,
Das ist dieser schmale Grat.
das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat und durchaus auch wirklich ja auch was Schwieriges für die Beziehung, weil der eine hat einfach nur dieses Bedürfnis. Also gerade wenn er dieses Bindungsgeschichte fehlt, dann hast du einfach nur das Bedürfnis, du brauchst das. Du denkst, die Beziehung muss dir das geben. Und ich glaube, dass da gar nicht so dieses, ja, Unrecht ist jetzt das falsche Wort, aber dieses Bewusstsein dafür da ist, dass das zu viel sein könnte.
Ja, und deswegen ist genau an diesen Stellen ja Beratung auch das Wichtige, um das mal einzuordnen. Was ist da noch in Maß, was für beide gut tragbar ist und was ist nicht mehr tragbar? Und ich habe das gerade ganz bewusst so gesagt, was ist tragbar? Da gibt es auch kein, das ist normal und so macht man das und hier ist eine Grenze überschritten. Da tragen Paare ganz unterschiedlich viel. Ah, die eine Partnerschaft sagt, ja, das ist für mich voll in Ordnung und ich kaufe da jede Woche Blumen und das mache ich total gerne. Dann passen da vielleicht zwei Bindungsmuster echt gut zusammen und gleichen sich aus. Während in der zweiten Partnerschaft, der vielleicht sagt, nee, also einmal im Monat Blumen müssen reichen. Dann tritt dieses Bindungstrauma vielleicht viel stärker zum Vorschein. Deswegen
Ja.
ist auch das immer ein Aushandeln, wie viel geht. Und deswegen ist das auch nichts, was irgendwie ein Online-Test oder so eine grobe Einschätzung leisten kann. Das ist ein Prozess, der wirklich Wochen dauert. Also ich habe ja nicht selten Paare, die auch bis zu 8 Stunden bei mir sind, um wirklich rauszufinden, was ist denn jetzt echt der Punkt. Dann probiert man das auf diese Art und diese Art und merkt, okay, jetzt drehen wir uns im Kreis. Wieso diesmal? Was ist passiert? Und muss es immer wieder erörtern, in den Kontext setzen. Das heißt, das ist alles nichts für mal schnell.
Ja, und es ist ganz viel Reden und aber ich denke, man muss sich halt auch bewusst sein dem Ganzen. Also es müssen wirklich beide Partner bewusst sein. Gerade, es kann ja durchaus auch sein, dass man Paare hat, wo beide ein Problem, sage ich jetzt mal, haben, wo, keine Ahnung, Depression auf Bindungsangst oder was auch immer trifft. Ja, das kann ja alles sein. Und dann hat man immer dieses Problem, im Zweifel hat der eine es mehr und dementsprechend hat man in der Beziehung das Thema, okay, du machst was, du hast ja Depressionen, du gehst schon in Therapie und so weiter. Und die andere Seite sieht ihr eigenes Problem gar nicht, weil erstmal muss der ja was tun. Und dann hat man immer dieses Ungleichgewicht, dass eigentlich ja beide was tun müssten. So. Und die eine Seite aber im Zweifel auch sagt, nö, wieso? Also der tut doch was und ich bin doch völlig, im Vergleich zu ihm bin ich doch okay. So.
Oh, und das ist so ein typisch deutscher Satz. Im Vergleich ist das ja alles gar nicht so doof. Wo ich denke, okay, warum fangen wir nicht an, unser geiles Leben zu leben? Also, ich bin da ganz offen. Ich war auch schon mehrere Stunden in einer Traumatherapie. Ich bin nicht stark traumatisiert und trotzdem bin ich zur Traumatherapie gegangen. Und das war ganz großartig. Bevor ich dahin bin, hatte ich sicherlich auch diesen Gedanken, ach, bin ich jetzt schuld? Ich bin froh, dass ich mittlerweile dieses Wort Schuld echt ausgemerzt habe. Und dann ist Traumatherapie eine total schöne Erfahrung, wenn man wirklich da nochmal so auf sich guckt und gewisse Dinge heilen kann. Und dann ist es nicht mehr im Vergleich zu anderen, geht es mir okay. Dann entscheide ich plötzlich für mich, ich will ein geiles Leben haben, ich will eine geile Beziehung haben. Und zwar so, wie ich sie gut finde. Und nicht im Vergleich zu anderen geht es ja halbwegs.
Ich liebe auch immer die Menschen, die sagen, ach, mir geht's okay, mein Leben ist okay. Wo ich mich immer frage, seid ihr wirklich zufrieden mit okay? Ist euer Leben lang genug, damit es okay sein darf?
Oh, wirklich, ja, was ist denn okay? Ja, genau. Und das, was ich gerade so angesprochen habe, das treibt, glaube ich, auch ganz viele rum. Man will nicht schuld sein, man will nicht das Problem sein, also sagt man, man geht nicht zum Arzt. Oh, aber dass man danach einfach echt ein schönes Leben hätte. Und nein, ich bin überhaupt nicht dafür, alles mit Medikamenten zu deckeln. Gar nicht. Ich bin immer dafür, lass uns erst alle anderen Varianten austesten. Lass uns gucken, welche Methoden Selbsthilfe da ziehen können, greifen können. Und trotzdem kann es manchmal eine Brücke sein.
Auf
Wenn
jeden
ich
Fall.
wirklich in einer depressiven Phase bin, können Medikamente eine Brücke sein. Wenn wirklich das ADHS mich in meinem Alltag massiv einschränkt, kann es eine Brücke sein. Das muss keine Dauerlösung sein. Aber um überhaupt Fuß zu fassen, ist es manchmal okay.
Ich habe in meinem Bekanntenkreis gerade jemanden, der ADS diagnostiziert bekommen hat, jetzt gerade und gerade Medikamente bekommt. Und der sagt, es ist ein absolutes, also es ist richtig gut für ihn, weil er hat jetzt auch, dass er ist halt auch erwachsen und hat es jetzt erst gemerkt, was das für ihn bedeuten kann. Also wie die Welt auch anders wahrnehmbar
Ja,
sein kann für
ja.
ihn. Und er hat so schön gesagt, ich habe immer gedacht, es ist Charakter. So, ja. Und jetzt merkt er, es ist nicht alles Charakter, sondern es ist wirklich mit den Medikamenten kann er anders sein oder anders denken. Und damit, also ja, Medikamente nehmen kann halt auch sinnvoll sein an manchen Stellen, aber es muss ja nicht immer direkt Chemie sein. Es kann ja durchaus auch anderes sein. Also
Ja, definitiv. Und da,
ja.
da mit diesem Vorurteil, mit diesem Glauben müssen wir vielleicht auch mal aufräumen, dieses Ding, das ist Charakter. Das höre ich ja hier auch tagtäglich. Ja, ich bin halt so. Nein, nein, wir entscheiden das alles selber. Unser Gehirn ist formbar. Sicherlich haben wir gewisse Charaktereigenschaften, ob wir eher extrovertiert oder introvertiert sind. Aber all das ist nicht zu 100% in Stein gemeißelt. Wenn ich gerne ein bisschen extrovertierter sein möchte, dann kann ich das durchaus werden, wenn ich da wirklich Bock drauf habe. Wenn ich Schwierigkeiten habe zu kommunizieren, dann kann ich das lernen. Wenn ich Angst habe, Verlustängste habe, dann kann ich das lernen. Ich brauche aber diesen Willen dazu, diese Bereitschaft auch in verschiedene Richtungen zu denken.
Wir kennen das ja sogar von Neurodivergenz, also von Autismus und Ähnlichem, dass selbst die super lernen können. Also man sagt zwar, okay, die gucken eigentlich den Leuten nicht ins Gesicht beim Reden, aber wenn man wirklich mal mit bestimmten Autisten spricht, die können einem ins Gesicht gucken, die haben das gelernt, ja. Also es ist wirklich so, und dementsprechend ist es ja auch teilweise schwierig, die gerade im Erwachsenenalter dann auch noch zu finden, sozusagen. Ja, aber deswegen, ich glaube, selbst wenn man eine Einschränkung hat, sage ich Einschränkung wieder in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Autismus. Selbst die können Dinge lernen und müssen nicht sagen, aber ich bin Autist, das ist bei mir halt so, ich bin immer so. Ja? Natürlich ist es auch schwierig, das immer anzupassen in irgendeiner Weise und manchmal möchte man auch gar nichts in die Richtung lernen. Das kann ich mir auch vorstellen, weil es einfach tierisch anstrengend für einen selber ist. Und dann hat man für sich entschieden, bei mir ist das so. Ja? Und das kann genauso bei Charaktereigenschaften, sage ich jetzt mal, sein, ja? Also, dass man sagt, okay, ich bin halt schusselig und es strengt mich total an, das zu lernen, das nicht zu sein oder das zu strukturieren. Aber das ist auch irgendwie eine bewusste Entscheidung.
Definitiv. Und dass diese bewusste Entscheidung darf jeder für sich treffen. Und wenn ich sage, ich bin so und ich bleibe so und ich ändere mich auch nicht so, kann ich aber nicht von meinem Umfeld erwarten, dass die diese Entscheidung genauso mit mir tragen. Die dürfen ihre eigene Entscheidung treffen. Und ja, immer wieder führt das dann in Partnerschaften tatsächlich zu Trennung, dass der andere Partner sagt, nein, ich möchte das nicht mehr mittragen. Ich habe es lange mir angeguckt, ich habe es lange mitgetragen und ich merke, für mein Leben ist das so nicht gut. Und dann ist auch diese Entscheidung total in Ordnung.
Ja, aber dann kommt auch deine Beratung an ihre Grenzen, ne? Da kannst du auch nur sagen, ihr müsst, wenn du entscheidest, dass du bist so und du willst daran auch nichts tun, du bist nicht bereit für die Beziehung anzufangen, dir Zettelchen zu schreiben, damit du es nicht vergisst. Du willst aber, dass nichts mehr vergessen wird auf der anderen Seite und kannst nicht mehr drüber wegsehen, dass alles vergessen wird, dann kannst du ja auch nichts mehr tun. Wenn diese Fronten so klar sind und keiner bereit ist, sich auf den anderen zuzubewegen oder für die Beziehung auch was zu ändern, weil auch an dieser Charaktergeschichte kann man ja für die Beziehung was ändern und sei es nur im Beziehungsrahmen. Man muss das ja auf der Arbeit noch nicht geändert haben, aber zumindest für die Beziehung und dafür, dass diese Beziehung weiterlaufen kann.
Definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn immer wieder sagen dann Paare zu mir, ja, aber wir haben halt gedacht, wir kommen jetzt zu dir und dann übersetzt du das und erklärst das dem anderen und dann ist es in Ordnung. Ja, ich übersetze das auch und ich erkläre das auch. Ich kann aber nicht machen, dass es der andere akzeptiert und hinnimmt.
Ja, und
So.
damit halt dann auch fein wird, ne?
Und damit fein ist. Und das muss auch niemand. Also niemand muss damit fein sein, wenn zum Beispiel eben ein Partner sagt, ja, ich habe ADHS. Alle sagen mir das. Mein komplettes Umfeld sagt mir, ich habe ADHS. Und nein, ich werde nicht zum Arzt gehen. Nein, ich werde nicht danach gucken lassen. Das muss niemand hinnehmen.
Nee, vor allem, weil es halt durchaus nicht nur denjenigen einschränkt oder belasten kann, sondern eben auch die Beziehung. Ich habe das selber gehabt. Das war aber mit Depressionen und Trauma. Und wenn, ja, mein Partner wollte sich das nicht anschauen. Er wollte einfach nicht hinschauen. Es kam in unserem Leben auf. Vorher wusste ich nichts davon. Es kam dann eine Situation, die es wieder hervorgerufen hat. Und er wollte es sich nicht anschauen. Und ich habe das mitgetragen, dass er das nicht getan hat. Ich habe ihm immer mal wieder sanft empfohlen, das doch mal zu machen, weil es halt wirklich belastend war, wenn jemand am Wochenende, sobald er Zeit hat zum Grübeln, in sich selbst versinkt und einfach nichts mehr tut, weil er in diesem Gefühl gefangen ist, es aber nicht wahrnimmt und nichts dran tun möchte. Ja, man kann das eine gewisse Zeit mittragen, wenn aber von der anderen Seite so gar kein, ja, Unrecht ist jetzt wieder das falsche Wort, aber so gar kein Bewusstsein wieder dafür ist, dass da wirklich irgendwas auch im Argen ist und das eben die Beziehung belasten kann und dem Partner halt auch nicht zuhört, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo man selber für sich entscheiden muss oder ich musste dann für mich entscheiden, okay, ich habe ein Kind, das braucht meine Energie, ich habe mich, ich brauche meine Energie und wir beide leiden gerade drunter, dass ich alle Energie in diese Beziehung versuche zu stecken, die aber von der anderen Seite eben nur noch mit 20% beackert wird, weil die anderen 30%, die für die Beziehung da sein müssten, einfach in diesem Trauma hängen, ja? Und
Genau.
das aber nicht bearbeitet wird. Und daraufhin musste ich irgendwann diese Beziehung beenden, weil es einfach nicht mehr ging.
Und das ist total gesunder Egoismus, denn wir leben dieses Leben nur ein einziges Mal und dann sollten wir das beste Leben leben, was wir da tun können. Und ein anderer wichtiger Aspekt dabei ist auch, wenn mein Partner, meine Partnerin irgendwie darauf hinweist, hey, lass doch da mal gucken, vielleicht könnte da was sein. Dann können wir kaum was dabei verlieren, wenn wir das einfach mal tun, wenn wir einfach mal zum Arzt gehen, wenn wir einfach mal zu einem Traumatherapeuten gehen, wenn wir das einfach machen, dann verlieren wir im Worst Case. Lass es 2 Stunden und 100 € sein. Aber mehr können wir überhaupt nicht verlieren. Und die meisten, die es probieren, oder ich würde eigentlich fast so weit gehen, alle gehen danach raus und sagen, ey, spannend, das wusste ich ja gar nicht. Zumindest passiert das auch immer wieder in Paarberatungen, wenn ein Partner aus Liebe zu dem anderen einfach nur mitkommt. Also Paarberatung. Ich hatte gestern Abend diesen Fall. Da war eigentlich ein Mann, der sagte, na, ich brauche das nicht, weiß gar nicht, was ich hier soll. Und nach der zweiten Stunde sagte er, also hör zu, ich glaube, wir machen noch mal einen Termin. Das ist irgendwie ja doch ganz cool. Das heißt, er hat was ausprobiert, was er total doof fand, nicht wollte, nicht brauchte und hat dann im Tun gemerkt, warte mal, könnte ja doch ganz cool sein. Hat es nur seiner Partnerin zuliebe getan. So, und auch das, wenn ich mal etwas probiere, nur meinem Partner zuliebe, ich kann jederzeit abbrechen. Ich kann jederzeit wieder aufhören.
Ich glaube leider, also auf jeden Fall ist super Erfahrung, wenn es dann so läuft. Ich glaube leider, dass bei vielen, bevor sie diesen Punkt machen, ich mache das für meinen Partner, das Gefühl kommt, ich bin falsch, ich bin irgendwie kaputt und so weiter, dass dieser Aspekt bei ganz, ganz vielen Menschen leider immer wieder mitspielt, dass sie eben sich selbst niedermachen oder auch einfach aus ihrer Geschichte her immer dieses Gefühl haben, ich mache was falsch, ich bin falsch. Also es ist leider nicht so, dass unsere Gesellschaft ja von Selbstbewusstsein strotzt und von Selbstwert strotzt und Ähnlichem. Und ich glaube, dass das vielen, vielen gut stehen würde, einfach ein bisschen mehr zu sagen, nee, ich bin nicht falsch, aber wir probieren es für uns aus, weil irgendwas passt gerade nicht. So.
Bin ich ganz bei dir. Selbstwert ist echt ein Riesenthema. Aber wenn unsere Hörer heute hier rausgehen mit der Idee, einfach mal probieren, was soll denn schon mal schiefgehen? Im schlimmsten Fall wird's gut.
Und den nächsten Satz, ist okay wirklich ausreichend?
Aha.
Wollt ihr okay?
Ja, genau
Den möchte ich auch gerne mitgeben.
so.
Das hat mir sehr, sehr viel geholfen und ich liebe es, dass mein Leben nicht nur okay ist, sondern gut.
Das freut mich total für dich. Ja, ich kann das von meinem auch sagen und ich werde immer weiter dafür kämpfen, dass es so bleibt.
Auf
Auch
jeden
wenn es
Fall.
manchmal anstrengend ist.
Es ist tierisch anstrengend, vor allem weil man sich auch selbst hinterfragen muss. Man muss in dem Moment, wo man selber das Gefühl hat, mir geht's okay, muss man eigentlich sagen, okay, ist das jetzt ein Tag? Ist das eine Woche? Dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber wird das jetzt länger? Sehe ich gerade mein gesamtes Leben nur als okay oder
Genau.
wird es wieder gut? Oder was tue ich dafür, dass ich mich wieder besser fühle und dass es wieder gut ist? So, natürlich ist man nicht in jedem, wenn ich im Wartezimmer sitze, fühle ich mich auch nur okay, wenn ich in irgendeinem Arzttermin warte oder was auch immer. Dann habe ich nicht das Gefühl, boah, mein Leben ist gerade total geil.
Aber es ist
Aber
ein überschaubarer Zeitraum.
genau, das
Das ist
ist
ein ganz
dieses
wichtiger
Gefühl.
Punkt, ja. Silja, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. War wieder
War
ein
wieder
schönes
ganz
Gespräch mit dir.
großartig.
Genau.
Und auch noch ein spannender Punkt für unsere Hörer. Ich gehe jetzt im Anschluss in die Aufzeichnung für Luma.
Oh, da bin ich super
Also,
gespannt drauf.
ja, ich habe die ersten Fragen eingeschickt bekommen. Total spannend. Das ist ein wildes Potpourri aus, wie gehe ich mit der Schwiegermutter um, Themen über das Kind und natürlich auch Partnerschaft. Also, ich gehe jetzt gleich mal in die Aufnahme und wer sich für Luma interessiert, in der Caption findet ihr den Link. Ich
Wunderbar.
freue mich, euch zu sehen.
Ja.
Und wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns.
Sehr gerne.
Super, bis dahin, alles
Bis
Gute.
bald.
Tschüss.
Tschüss.